Ja, wer weiß, wo dieses Bild herkommt? Ist jetzt auch eher wieder eine Frage an die Älteren? Tja, das ist die Festschrift. 100 Jahre Gemeinde von 2003. Genau, ich weiß nicht, wer damals mit dabei war. Ja, genau. Habt ihr euch schon länger nicht mehr angeschaut? Ja, ich habe das vor einiger Zeit, habe ich die Festschrift aus dem Nachlass von Hartmut erhalten und ich fand, dass es passt. Gerade auch wegen der Idee der Frage nach den Kindheitserfahrungen. Titel und Erzählung machen deutlich, Kinder, die sind wichtig, nicht erst heute. Und zwar aus zwei Gründen bei uns, weil als Kirche, wir taufen ja keine kleinen Kinder und deswegen müssen wir einfach auch ein besonderes Augenmerk darauf richten, auch den Nachwuchs an uns zu binden. Und wir wissen, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass die Kinder automatisch den Weg des Glaubens gehen, nur weil die Eltern glauben. Und darum ist es wichtig, dass die Kinder sich in der Gemeinde wohlfühlen. Und darum auch immer wieder der Versuch, dass wir sagen, wir versuchen, die Gemeinde aus ihrer Sicht wahrzunehmen. Und dann gibt's noch einen zweiten Grund. Und ich habe euch einen Bibeltext, den kennt ihr wahrscheinlich. Matthäus 18, Vers 3. Christus spricht: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Und hier stellt Jesus die Kinder als ein Vorbild dar. Also es ist für uns wichtig, dass wir von Kindern lernen und als Christ sogar überlebenswichtig. Und es ist eine geistliche Übung für uns Erwachsene, wie Kinder auf die Gemeinde zu schauen. Aber was können wir ganz konkret von den Kindern lernen? Und ich habe mir mal den Spaß gemacht, im Internet dazu zu recherchieren. Und dann habe ich gemerkt, das ist eine Frage, die ist aktuell. Und ich habe ganz viele Artikel und Blog-Einträge gefunden. Das hieß dann so: 7 Dinge, die wir von Kindern lernen können, oder 8 Dinge, die wir von Kindern lernen können. Ich glaube, der hatte bei dem mit den 7 Dingen abgeschrieben, noch einen dazu hingefügt. Oder 10 Tipps für mehr Leichtigkeit, was wir von Kindern lernen können. Oder dann auch Veränderungen im Job, 6 Dinge, die wir von Kindern lernen können. Ich habe mal so einige Sachen hier rausgesucht. Also authentisch, Kinder sind authentisch. Ehrlich, Kinder sind ehrlich. Achtsam, flexibel, neugierig, Kinder haben Vertrauen, Kinder sind spielerisch und fröhlich. So, das habe ich jetzt mal relativ kurz abgehandelt. Das ist dann so der Bereich der Lebenshilfe. Und ich dachte so ein bisschen, das ist dann auch ein Nachteil, wenn die Gesellschaft sich so christliche Grundsätze aneignet. Das ist alles so ganz gut und sinnvoll, aber das ist nicht der Kern, um was es eigentlich geht. Und wir bleiben dann zu sehr hier so bei den Themen stehen, um die es sonst auch geht. Und auf der anderen Seite, wir wissen ja auch, Kinder, die sind keine Engel. Und in der Aufzählung, da taucht immer auch noch der Punkt mit den digitalen Skills aus, den digitalen Fähigkeiten. In einem Artikel heißt es dazu: Ich meine nicht, dass 4-Jährige sich den Tablet-Code merken können und 2-Jährige schon wissen, wie sie über Bildschirme wischen sollen. Das ist keine Meisterleistung. Die Dinger wurden extra so gemacht, dass sie das intuitiv können. Dass die Kinder uns dennoch digital abhängen, was ihre Fähigkeiten, vor allem das Tempo geht, wie sie sich mit Anwendung und neuer Technologie durchs Leben handeln, ist wohl klar. Sie navigieren pfeilschnell an ihnen unbekannten Orten, checken sie spielerisch durch komplexe Apps, beherrschen seit Minecraft nicht nur einfache Programmiersprache, sondern auch ein bemerkenswertes Englisch-Vokabular. Kenne ich als Vater von Teenagern. Und es ist klar, also Jesus möchte uns nicht dazu auffordern, dass wir uns sozusagen in den digitalen Fortschritt stürzen, um ins Himmelreich zu kommen. Und darum habe ich nochmal so gedacht, ich fange mal hier nicht so bei den Fähigkeiten an, dass man frage, ja, wie sind Kinder eigentlich, sondern von einer ganz anderen Seite her. Und da fange ich mal hier ganz in der Nähe an, räumlich. Wer weiß, wo das ist? Marktplatz, genau. Und zwar ist das Tempelhaus. Ja, das ist ein Renaissance-Erker. Und um welche Geschichte geht es hier?
Schneewittchen und die 7 Zwerge.
Nein, nicht ganz. Das wäre ein Märchen. Aber es ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und diese Geschichte, um die soll es jetzt gehen. Ich lese Lukas 15, 11 bis 31. Und Jesus sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne und der jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben. Und er ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Also es ist für einen Juden, der ist dann echt ganz unten angekommen, wenn er die Säue hüten muss, ja, weil die Schweine waren unrein. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot die Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich einem deiner Tagelöhner gleich. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinem Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seiner Hand und Schuhe an seine Füße. Und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's, lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fing an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Haus kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was da wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater hinaus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Ja, diese Geschichte, die wird selten im Zusammenhang mit unserem Thema gebracht. Aber wir haben hier einen Vater und seine zwei Kinder. Eine Familie, auch wenn die Kinder schon groß sind. Aber diese beiden Kinder, die gehen anders mit ihrem Vater um. Und das ist das Faszinierende an der Geschichte, dass die Geschichte immer noch weitergeht. Also die Menschen damals hätten erwartet, dass die Geschichte in dem Augenblick zu Ende ist, wenn der verlorene Sohn bei den Schweinen landet. Und dann noch, und die Moral von der Geschichte, verlasse ja den Vater nicht, sonst kommst du schnell in große Not und landest auch im Schweinekot. So ungefähr. Das wäre dann sozusagen so eine lehrreiche Erzählung. So, aber Jesus, der erzählt weiter. Dann würde man denken, dass die Geschichte in dem Augenblick zu Ende ist, wenn der Vater den Sohn wieder bei sich aufnimmt und das gemästete Kalb schlachtet. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Aber auch dann ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Und Jesus macht nochmal eine Biegung und nimmt dann noch den anderen Sohn in den Blick. Und am Ende bleibt es offen, wie es mit den beiden Söhnen weitergeht. Und wir wissen dann nicht, ob dem Herumtreiber nicht doch irgendwann wieder der Hafer sticht und wir wissen nicht, ob der brave Sohn aus dem Schmollwinkel herauskommt. Und es ist klar, mit diesen Fragen sind wir allein gelassen. Und als Jesus die Geschichte beendet, ist auch klar, der Vater in dem Gleichnis, der steht für Gott mit dem Wesen, mit seinem Wesen. Und Jesus zeigt in dem Gleichnis zwei Möglichkeiten auf, wie sich Menschen zu Gott positionieren können. Und wir sehen in diesen beiden Brüdern diese Möglichkeiten dargestellt. Und es ist ja nun nicht ungewöhnlich, dass Geschwister verschieden sind. Manchmal sind sie sogar so verschieden, dass man überrascht ist, wenn man erfährt, es sind Geschwister. Und ich frage euch das einfach mal. Wenn man sich am Ende der Geschichte diese beiden Brüder anschaut, Wer von den beiden hat das Jesuswort, was wir am Anfang hatten, umgesetzt? Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Das ist ganz klar, der Sohn, der zuerst weggeht, aber der kehrt um. Der kehrt um, der lässt seinen ganzen Stolz hinten an und ist in der Lage, mit leeren Händen vor den Vater zu treten. Und diese innere Umkehr, die geht so weit, dass auch schon in dem Augenblick, als der Vater ihm entgegenkommt und ihn umarmt, so dreckig und schmutzig, wie er ist, dann könnte der denken, puh, Glück gehabt. Aber das ist ihm ein Herzensanliegen, auch dann noch zu sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Das ist der Sohn, der am Ende mit einer intakten Beziehung zu seinem Vater dasteht. Während der andere Sohn, der war zwar die ganze Zeit äußerlich bei seinem Vater, aber innerlich hat er im Grunde auch die gleiche Reise angetreten, die sein Bruder äußerlich gemacht hat. Und das Tragische dabei, der äußerlich brave Sohn ist auf dieser Reise innerlich auch schon bei den Schweinen angekommen, aber eben nicht so weit, dass er sich wieder zu seinem Vater aufmachen möchte. Und Jesus sagt, genau darauf kommt es aber an, dass du dich von deinem himmlischen Vater in den Arm nehmen lässt, obwohl du nichts vorweisen kannst, obwohl du nicht das brave Kind warst. Es geht um eine intakte Beziehung. Es geht darum, dass du ein Kind Gottes bist und bleibst. Und das ist das grundlegende Fundament unseres Glaubens, dass wir Kinder Gottes sind. Johannes bringt das in seinem ersten Brief in 1. Johannes 3, Vers 1 so auf den Punkt: Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Es geht darum, dass unsere Beziehung zu unserem himmlischen Vater intakt ist. Es geht darum, das Gute, das Gott uns tut, anzunehmen, den eigenen Stolz hinten anzustellen, nicht auf die eigene Leistung zu beharren, sondern mit leeren Händen vor Gott zu treten. Und das hat der Sohn, der weggegangen ist, verstanden. Der andere Sohn hat es nicht verstanden. Und das ist ein dritter wichtiger Punkt, warum wir lernen müssen, unsere Gemeinde aus Kinderaugen wahrzunehmen. Das kam ja in euren Erinnerungen auch raus. Es war früher nicht alles gut in der Gemeinde, egal ob jetzt in Hildesheim, Uslar oder sonst wo. Also die Kinder waren oft nicht im Blick, haben Langeweile erfahren. Es wurden ihnen unnötigerweise Sachen verboten, weil es sonst für die Erwachsenen unbequem geworden wäre. Und sie mussten schwarze Pädagogik erfahren, wie wir sagen, so in dem Lied: Pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater, der im Himmel schaut herab auf dich, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Also es ist jetzt ja nur beispielhaft, aber das ist im Grunde, das ist pervers, würde ich heute sagen. Ein Vater, der einen nicht in den Arm nimmt, sondern der ein Polizist ist, ein unbarmherziger Polizist. Ein Vater, vor dem man sich in Acht nehmen muss. Wie soll man zu so einem Vater, der immer nur auf alles achtet, was man sagt, eine liebevolle Beziehung aufbauen? Und ist es dann ein Wunder, wenn wir manchmal in der Gemeinde auch so unsere schwierigen Erfahrungen haben? Wenn wir vielleicht auch denen, wo wir einen Eindruck haben, die sind schwächer als hier, nochmal irgendwie so einen Seitenkick geben? Wenn es dann auch so wie zwischen den Jüngern darum geht, wer der Größte und der Wichtigste ist, dass es dann auch in die Frage geht, wer die größte Belohnung gibt, wer hat sich am meisten abgerackert und aufgeopfert? Tragischerweise kommt so das, was in der Gottesbeziehung so verkorkst ist, es kommt auch viel zu spät ans Tageslicht. Also wenn zum Beispiel im Lauf der Jahre der Schmerz darüber immer größer wird, dass man sich im Namen Gottes in der Jugend diese oder jene Freude verkniffen hat, in der Hoffnung, dass dann das ganze Leben ganz toll ist, wenn man sich genau an die Regeln hält. Ich habe schon ab und zu den Satz gehört, ich dachte, dass meine Ehe schon allein deswegen gut werden muss, wenn ich einen christlichen Menschen heirate. Und wenn man dann alt ist, dann stellt man vielleicht fest, dass man von Gott noch nicht mal ab und zu einen Bock bekommen hat, um mit den Freunden fröhlich sein zu können. Man ist von Kind an immer in der Gemeinde gewesen, war immer mit dabei, aber ist am Ende ganz weit weg vom himmlischen Vater. Und gerade dann, wenn man sein Leben lang in der Gemeinde war, fällt das so schwer. Alles das, was man sich im Lauf der Jahre mühsam erarbeitet hat, an Ansehen loszulassen und sich vom himmlischen Vater in die Arme schließen zu lassen. So wie Paulus zu sagen, ich habe das und das und das, aber ich erachte es als Dreck um dessen Willen, was ich in Christus erfahren habe. Aber das geht nicht anders. Es ist die einzige Möglichkeit, die uns hilft, ein Kind Gottes zu werden, unser Erwachsensein, unsere Leistung, unsere Leidensbereitschaft abzulegen und als ein Kind vor Gott zu treten. Das ist das Einzige, was dich rettet. Die Identität anzunehmen, dass du ein Kind Gottes bist. Und wenn du das verstanden hast, dann machen auch diese Aufzählungen da vom Anfang her Sinn. Dann wirst du verstehen, oh, jetzt geht es darum, wieder neugierig zu werden. Oh, jetzt geht es darum, tatsächlich mal um Flexibilität. Ich wünsche uns das, dass dieses Kind Gottes sein uns vor allem, und da schließe ich mich auch mit ein, immer wieder groß wird. Zuallererst sind wir Kinder Gottes und darum geht es, dass wir das lernen, und die Gemeinde aus Kinderaugen wahrzunehmen, kann uns dabei helfen. Amen.